Quantensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Herzlich willkommen zu dieser Folge Gedankensprünge, unserem Podcast aus Lübeck. Dieses Mal sind wir mit der Folge Schmecken dabei. Wir reden also heute übers Schmecken, über den Geschmack. Mein Name ist Vivien Uppmann, ich moderiere wieder und mit mir sitzen hier drei unterschiedliche Experten, die alle ganz, ganz andere Blickwinkel auf das Schmecken haben. Und ich bin sehr gespannt, worauf wir uns heute einigen können. Ich würde gerne die erste Frage direkt an Professor Sandberger richten. Der sitzt mir gegenüber, ist der Leiter des Brahms-Instituts und Professor für Musikwissenschaft an der Musikhochschule hier in Lübeck. Und ich würde gern wissen, was schmeckt Ihnen denn gut?
Also ich bin in Schwaben groß geworden. Ich mag sehr gerne schwäbische Küche, aber ich war jetzt in Südfrankreich und finde, dass dort natürlich super feine, tolle, elegante Küche gibt, die doch sehr viel feiner natürlich noch ist und die den Gaumen noch mal ganz besonders kitzelt. Also ich mag sehr, sehr viel aus den jeweiligen Regionen und freue mich auch immer noch mal, was Neues an Geschmäckern zu entdecken.
Okay, interessant. Wenn Sie was essen, hören Sie dann Hintergrundmusik und mögen Sie das Wort überhaupt?
Das mag ich eigentlich nicht so gerne. Es ist ja so, das Essen muss schon dann kulinarisch sehr überzeugend sein, wenn es sozusagen den vollen Fokus erreichen will im Restaurant. Wenn im Hintergrund noch Musik rauscht, das ist für einen Musiker, glaube ich, schwierig. Ich bin auch häufiger im Restaurant, wo ich dann drum bitte, dass das Hintergrundrauschen sozusagen abgestellt wird, weil es einfach ablenkt auch so von dem eigentlichen Kulinarischen. Und man muss dann da immer hinhören, so als Musiker, weil das doch auch der Hauptsinn ist bei einem Musiker natürlich das Ohr. Und dann muss der Gaumen gut gekitzelt werden, so wenn man sich dann wirklich auf das Essen konzentrieren will. Ne? Es hat natürlich eine Funktion, dieses Hintergrundrauschen, weil man ja nicht möchte, dass am Nebentisch irgendwie so geplaudert wird und jedes Wort dann so mithört. Also es hat schon eine Funktion, die Musik im Restaurant. Aber es kommt dann ein bisschen natürlich auch auf die Qualität an, was man da hört und wie. Historisch spielt das eine ganz große Rolle, hat es immer gegeben. Kommen wir vielleicht nochmal später drauf zurück. So Tafelmusiken in der Barockzeit, natürlich eine ganz große Modeerscheinung gewesen.
Okay, ich bin gespannt. Genau, Sie haben gerade gesagt, wir kommen vielleicht später nochmal drauf zurück. So können wir es machen. Ich würde gern von Ihnen wissen, Professor Sina, Sie sind Direktor des Instituts für Ernährungsmedizin. Hören Sie gerne Musik beim Essen?
Ja, also wenn Sie mich jetzt ganz persönlich ansprechen, tue ich das durchaus gerne, ja.
Okay, und haben Sie ein Lieblingsessen, was Sie uns verraten möchten?
Also es gibt Lieblingsgetränke, definitiv. Dazu gehört ein guter Rotwein. Was das Essen angeht, da geht es um Vielseitigkeit. Das wechselt auch durchaus. Und da lasse ich mich gerne überraschen. Das ist auf ein Essen runterzubrechen, das wäre aktuell, ich glaube, vermessen. Also viele Dinge, gut gekocht. Ja, also Genussmensch durch und durch.
Okay, das heißt, es muss nicht immer gesund sein.
Ja, die Frage der Bewertung, ob etwas gesund ist oder nicht, ist ja leider nicht immer an das Thema Geschmack oder auch Schmecken gekoppelt. Idealerweise geht beides eben zusammen. Und wenn beides zusammenkommt, dann schmeckt es nochmal doppelt so gut, wenn man also auch nicht mit schlechtem Gewissen essen muss. Aber wie gesagt, das, was gesundheitlich förderlich ist oder eben nicht, diese Zuteilung, ist ja auch Teil dessen, was wir in unserer Forschung versuchen, dieser Thematik einen Mehrwert beizumessen, müssen wir ganz klar sagen, das ist nicht so einfach. Deshalb in erster Linie Geschmack, in zweiter Linie Tolerabilität und wenn es dann auch noch gesund ist und wir es dann auch noch objektivieren können, dann gerne.
Aber ist man denn da dann von objektiven Interessen geleitet? Ich sag mal, beim schönen Rotwein, der soll ja gesund sein. Redet man sich das dann schön oder wie ist das wirklich?
Ja, also die Studien zum Rotwein, auch als Teil der mediterranen Diät, sind ja durchaus auch umstritten. Also dass man sagen kann, dass das auf Einzelinhaltsebene runterbrechbar ist und am Ende dann das Resveratrol zum Beispiel als einer der Wirkstoffe dann wirklich die gesundheitsförderlichen Effekte hat. Da gab es jetzt eine große Retraction-Serie, ich glaube von über 30 Papern, die gezeigt haben, dass eben die Daten zum Resveratrol nicht so eindeutig sind, wie man das immer gesagt hat. also alles, was an Gerbstoffen etc. im Rotwein drin ist, könnten einen gesundheitlichen Benefit haben. Die Frage ist, überwiegen diese positiven Eigenschaften auch dann den negativen Eigenschaften, die wir möglicherweise durch den Alkohol haben? Also das ist Gegenstand der Untersuchung, da will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Am Ende ist es so, dass hier tatsächlich erstmal das Geschmacksmoment im Vordergrund steht und ich erstmal keinen gesundheitlichen Benefit dort mir selber verspreche.
Okay, Sie haben gerade schon Inhaltsstoffe angesprochen. Das war ein gutes Stichwort für Professor Schmelter. Der ist ebenfalls hier in der Runde zu Gast. Er ist Professor für Lebensmittelchemie an der TH in Lübeck. Was ist denn alles in so einem Rotwein drin? Sie können das rauskriegen, oder?
Ja, im Rotwein auf jeden Fall. Ne, sind also verschiedene Gerbstoffe, ne? Polyphenole und dergleichen, denen also die mit gesunden Auswirkungen assoziiert werden. Ja? Ansonsten war ich weniger mit Rotwein, aber ansonsten schon auch lange in der Lebensmittelindustrie tätig, auch wo Sie das so ansprechen, im Unternehmen auch oder in Unternehmen, die eben auch Stabilisierungssysteme. Dann denkt man sich mal an Schiffe, ne, dass sie nicht umkippen, aber es geht jetzt mehr also um Lebensmittel. Zum Beispiel, dass sich, wenn sie verschiedene Phasen haben, ne, beim Joghurt zum Beispiel, eine Joghurt- und eine Fruchtschicht, dass sie sich nicht vermischen und dergleichen. Oder dass eine Mayonnaise lange stabil bleibt oder eine Emulsion. Da gibt es schon eine ganze Reihe von unterschiedlichen Zusatzstoffen, die man einsetzt.
Entschuldigung, das heißt, Sie sind dafür zuständig oder Sie wüssten zum Beispiel, wie man es macht, dass man in Joghurt irgendwelche Mittel hineintut, damit dann die Stücke nicht alle an einer Stelle sind oder nicht alle nach unten sinken.
Ja.
Wie macht man das denn?
Da muss man eben eine entsprechende, je nachdem Gelstärke oder Viskosität einstellen, ja, die eben so hoch ist, dass die Teilchen, die sich darin befinden, ja, also nicht zum Boden sinken. Ja, klassisches Beispiel auch Schokoladenmilch, ja, wenn Sie die kaufen. Sie wollen ja nicht irgendwie, wenn es im durchsichtigen Behältnis ist, dass das alles oben weiß ist und unten haben Sie so einen dicken Absatz an Schokolade. Ne? Also das würde sich bestimmt nicht gut verkaufen, sondern in dem Fall setzt man Stoffe ein. Ja, das sind also Polysaccharide in dem Fall, wenn ich mal bei der Schokoladenmilch bleibe. Die bauen so ein ganz schwaches Netzwerk auf, ja, in der Schokoladenmilch. Da bleiben also die Kakaopartikel drin hängen. Und in dem Augenblick, in dem man das Behältnis öffnet und es ausgießt, ja, wird dieses Gel zerstört und dann ist es eben trinkfähig, weil man will ja keinen Pudding essen, sondern Schokoladenmilch trinken. Ja, und das kann man eben sehr gut, das ist sehr viel komplexer, als man denkt. Ja, also ich komme ursprünglich nicht aus der Lebensmittelindustrie, sondern ich bin vom Hintergrund her Chemiker und ich habe das auch mal ein bisschen unterschätzt, gebe ich zu, was da so an Forschung hintersteckt. Ja, zum Beispiel auch so ganz banal, dass Ihnen das Eis nicht vom Stiel fällt. Ja? Nimmt man mal so als gegeben hin. Aber da steckt wirklich sehr, sehr viel Know-how hinter.
Ja? Also Joghurt ist ja interessant, Eis auch. Ich finde noch interessanter den Rotwein. Ja. Und könnte man das jetzt eigentlich genau analysieren, so einen schönen Petrus oder so, dass man sagt, Mensch, ist doch was anderes als ein Corbière oder ein Bordeaux.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt
ja, ja.
Auch zum beim schönen Burgunder oder so, dass sie da die Feinheiten rausarbeiten. Ja. Und dass man dann sagt, wow, das ist so ein tolles, so eine tolle Appellation oder so eine tolle Domain, die haben das richtig raus.
Ja. Nee, es gibt Hochschulen, die sind darauf spezialisiert. Das wird auch gemacht, auch aus einem ganz anderen Hintergrund. Ah, ja. Und dann sind wir leider wieder beim Klimawandel. Auch da stellt man fest, ne, zum Beispiel bei der deutschen Vorzeigerebe, also dem Riesling, dass sich da so eine Petrolnote eingeschlichen hat. Ja? Die gab es also vor mehreren Jahrzehnten noch nicht. Man hat auch die Stoffe identifiziert, die dafür verantwortlich sind. Zum Beispiel in Australien ist das gang und gäbe. Ne? Das ist ein bisschen andere klimatische Bedingungen. Da ist die Petrolnote viel höher. Und die Australier, die haben sich daran gewohnt. Den schmeckt der deutsche Riesling gar nicht mehr. Ja? Aber in Deutschland merkt man, ist der also nicht mehr, hat, wie gesagt, hat diesen Fehlgeschmack und ist auch nicht mehr so lange lagerbar oder haltbar wie früher. Und das führt man schon, das hat man also Untersuchungen gemacht mit Beschattungsexperimenten und so weiter und kann sehr genau feststellen, wo diese Petrolnote herkommt. Ja, also den, ich sag mal in Anführungszeichen, den Übeltäter hat man identifiziert und assoziiert das schon mit klimatischen Veränderungen auf jeden Fall. Und auf Ihre Frage zurückzukommen, also das kann man schon sehr genau, da ist die Analytik sehr weit, dass man das so aufdröselt.
Vielleicht in diesem Kontext, man kann ja nicht nur versuchen, die Geschmackselemente zu messen, um letztendlich auch den Geschmack zu dekodieren, sondern ganz platt erstmal die Herkunft festzustellen. Das, was wir jetzt sehen müssen, ist, dass durchaus nicht jeder italienische Rotwein tatsächlich aus Italien stammt.
Das stimmt.
Das heißt, dieser Food Fraud ist etwas, was durchaus eine Rolle spielt. Und da haben wir jetzt erst vor kurzem an der Universität diese NMR Metabolomics-Einheit einwerben dürfen, auch aus Mitteln des Landes, des Wirtschaftsministeriums, mit Hilfe der WTSH. Und da können wir tatsächlich diese Herkunftsanalysen oder Analysen durchaus machen. Und es ist erstaunlich, was man findet.
Also das Terrain sozusagen identifizieren, richtig?
Genau. Die Wachstumsbedingungen sind durchaus ja unterschiedlich an verschiedenen Orten und hinterlassen ihre Spuren dann im zu konsumierenden Produkt, in diesem Falle im Rotwein. Und diese Spuren können wir feststellen und können genau sagen, aus welchem Anbaugebiet kommt denn nun tatsächlich jetzt der Wein und aus welchem Anbaugebiet eben nicht.
Und das ist dann aber eine Zusammenarbeit mit der Lebensmittelchemie oder? Wie können Sie das rausfinden?
Ja, letztendlich sind es, also wir haben diese Einheit hier in Kooperation mit dem Institut für Chemie und Metabolomics an der Universität zu Lübeck. Und dort stehen auch die Geräte und werden zu diesem Zweck eben genutzt.
Ich frage mich immer, es gibt ja so bestimmte Berufskrankheiten. Ne? Wenn man bestimmte Sachen weiß, dann schwingen die vielleicht auch direkt im Kopf mit. Und ich frage mich bei Ihnen, Herr Schmelter, ist das so, wenn Sie was essen oder was trinken, dass Sie sofort, ohne das zu wollen, so eine Liste im Kopf haben, was da alles für Inhaltsstoffe drin sind? Oder woraus das besteht?
Teilweise schon, ja. Das muss ich zugeben. Ja, also das ist schon beim Einkaufen, das ist schon so ein Automatismus. Das ist noch, wie gesagt, ich war lange in der Industrie tätig. Da haben wir immer, egal ob national oder auch international, wir sind immer in die Geschäfte gegangen, Lebensmittel, haben da Produkte mitgenommen, verkostet und auch immer geguckt, was sich da auf der Deklarationsliste befindet. Und das ist irgendwie so ja, in mir drin. Also das mache ich immer, ja. Wenn ich irgendwas auch nicht kenne, dann
also gucke
ich
so erstmal H2O.
Lecker. Ja, dann gucke ich erstmal, was da drin ist. Und irgendwie denkt man irgendwie, also nicht jedes Mal, ich will jetzt nicht auf die Spitze treiben, aber schon öfter, dass man denkt, oh, das hätte man ein bisschen besser stabilisieren können oder die Cremigkeit stimmt nicht oder so. Also das stimmt, das ist in mir drin, das kann ich nicht ganz abschalten.
Und würden Sie auch sagen, Ihnen schmeckt Essen oder ein Getränk besser, wenn es besser aussieht?
Also das Auge ist bestimmt mit. Ja, also da gibt es auch Untersuchungen, wo wir beim Wein sind. Das ist auch beschrieben, da hat man einfach mal Weißwein mit Lebensmittelfarbe rot gefärbt und auch wirklich Weinkennern oder Weinkenner verkosten lassen. Und die haben das wirklich nach Kriterien von Rotwein begutachtet. Ja,
ja, also, Wahnsinn.
Naja, das Auge ist mit. Es ist auch so, wenn man jetzt, wenn das Firmen, ist immer ein Kostenpunkt, aber es wird ja auch in Lebensmittelfirmen unheimlich viel verkostet. Ne? Also sehr viel Sensorik betrieben. Manche machen das so ein bisschen hemdsärmlich. Ne? Da stehen dann alle, das ist auch mal klar, manchmal viel Zeitdruck, ne? Aber dann stehen alle um den Tisch rum bei solcher Beleuchtung hier, wie hier im Raum, unterhalten sich. Und das ist eigentlich nicht so aussagekräftig. Ne? Wenn man das richtig macht, dann braucht man wirklich ein trainiertes Panel. Ja? In so einem Panel war ich auch, das ist sehr intensiv. Dann wird ständig kontrolliert, wie gut man auf verschiedene Attribute eben anspricht, wie das Scoring so ist. Und dann hat man so Separés mit spezieller Beleuchtung, kein Kontakt und kein Sprechkontakt untereinander. Ne? Und das ist, das macht man sehr viel, ja.
Das klingt total spannend. Es tut mir auch leid, dass wir hier jetzt gerade nichts zu essen haben. Auch das Thema Wein kommt immer wieder zur Sprache. Wir haben hier auch leider gerade keinen Wein. Sie haben ja vorhin schon gesagt, Herr Sina, wenn jetzt Wein hier wäre, wüsste man gar nicht so richtig, ob es überhaupt ein bisschen gesundheitliche Aspekte oder ein paar gesundheitliche Vorteile gäbe. Welche Patientinnen und Patienten kommen denn zu Ihnen mit welchen Fragen eigentlich?
Also in erster Linie kümmern wir uns um das Thema der Toleranz. Das heißt, für uns ist ja der individuelle Geschmack eine Komponente in einer Form, die wir als personalisierte Ernährung bezeichnen. Dazu gehört die Toleranz und wie gesagt als dritte Form der gesundheitliche Benefit. Und das, was wir jetzt zunehmend sehen, ist, dass wir immer häufiger uns mit der Frage, was machen denn eben Lebensmittel mit der Toleranz, was machen auch Inhaltsstoffe mit uns als Konsumenten. Und dabei geht es mitnichten nur um das Thema Milchzuckerunverträglichkeit, Fruchtzuckerunverträglichkeiten. Das war das, was uns die letzten 10 Jahre beschäftigt hat. Wir sehen jetzt zunehmend Unverträglichkeiten gegenüber anderen auch Lebensmitteln und Inhaltsstoffen. Das fängt also an vom Weizen, geht über atypische Nahrungsmittelallergien, Soja, Hefeprodukte und so weiter und so fort. Dann bis hin zu, dass auch Inhaltsstoffe wie Glutaminsäure, also Glutamat, Asparaginsäure teilweise durchaus allergische Pseudoallergische Reaktionen hervorrufen können. Das ist ein großes Thema, das zugegebenermaßen etwas ungewollt am Anfang war. Aber wir verstehen müssen, dass sich viele Menschen damit wirklich auseinandersetzen müssen, die Lebensqualität dramatisch schlecht ist. Und wir damals, als wir angetreten sind mit dem Thema Ernährung, ja auch ganz aktiv immer auch wieder die Rückkopplung brauchten aus der Lebensmittelchemie, aus der Lebensmitteltechnologie. Was ist denn dort drin in den Lebensmitteln? Was können wir möglicherweise optimieren? Was brauchen wir nicht zwingend? Und was können wir vielleicht auch reduzieren? Da geht es um das Thema, Schmelter hat ja schon das Thema der Stabilisierung der Emulgatorentechniken genannt. Auch hier gibt es durchaus Inhaltsstoffe, die wir nicht unkritisch diskutieren, die man möglicherweise intelligenter einfach in Lebensmittel zukünftig reinbringen kann. Oder ein Aha-Erlebnis war immer, das ist hier die lokale Netzwerkorganisation, die Food Regio, die hat den Trendtag. Und da haben wir dann ein Projekt, ein Student von uns ein Projekt vorstellen dürfen. Da ging es darum, welchen Einfluss hat Gluten, hat Weizen auf unser Wohlbefinden, und hat dann vorgestellt, naja, mit welchen Möglichkeiten kann man das reduzieren, indem man eben auf besondere Getreidesorten dann ausweicht, die nicht so viel von den Substanzen beinhalten, die möglicherweise dann diese Beschwerden hervorrufen. Im Anschluss kam dann ein Student der Nachbarhochschule, der Technischen Hochschule, der ein neues Rührwerk gerade untersucht hat, was perfekt funktioniert. Aber immer dann perfekt funktioniert, wenn eine Handvoll von Gluten erstmal reingebracht wird in den Teig, damit eben dieser Teig an der Rührstange nicht verklebt. Das heißt, hier haben wir wirklich eins zu eins ein perfektes Beispiel, dass wir mehr miteinander reden müssen. Also wir kümmern uns mit einem sehr aufwendigen, auch über einen Hersteller mit einem aufwendigen Verfahren, wie kriegen wir erstmal den Teig, das Brot, glutenreduziert, damit es trotzdem noch schmeckt. Und im Produktionsprozess, im Herstellungsprozess wird genau das, was wir reduziert haben, wieder unkontrolliert hinzugegeben. Gleiches mit der Ascorbinsäure etc. Also hier haben wir durchaus ein Thema, was wir dialogisch angehen müssen. Und ja, das zeigt und führt uns vor Augen, wie wichtig es ist, hier wirklich auch den Kontakt zu suchen.
Heute geht es ja um das Schmecken, um den Geschmack. Musik ist ja auch so eine Geschmackssache.
Ja, auf jeden Fall. Also für den Kulturwissenschaftler oder Musikwissenschaftler bedeutet Geschmack in diesem übertragenen Sinne natürlich nochmal was ganz anderes. Ist ja eine ganz alte Begrifflichkeit, Geschmack, so im 17., 18. Jahrhundert, in der Zeit der Aufklärung wird das diskutiert, was ist eigentlich Geschmack, und spielt dann bei Kant ja eine ganz große Rolle, so als die zentrale Kategorie letztlich sozusagen für die Urteilskraft, nicht? Also finden wir ein Musikstück schön, warum finden wir es schön, und dann ist natürlich die Geschmacksfrage oder der Geschmacksbegriff, einer, der heute auch viel diskutiert wird, sehr problematisch auch ist, ist natürlich auch so die Frage, ist er angeboren, wird er erworben, der Geschmack? Hat er mehr mit Verstand zu tun oder mit der sinnlichen Wahrnehmung? Und sind Geschmacksurteile individuell? Also ich finde das nur schön, Sie finden was ganz anderes, Mozart schön, ich finde vielleicht Brahms noch toller und so weiter. Oder sind es objektivierbare Geschmacksurteile, die wir fällen? Und in der pluralistischen Gesellschaft ist es natürlich unglaublich schwierig, heute überhaupt noch solche Werturteile zu setzen. Das wird natürlich sehr schwierig sein oder wird viel diskutiert sein, also überhaupt noch Wertigkeiten dann, etwa in der Kanon-Debatte oder so, spielt ja eine große Rolle. Ne? Was gehört noch zum Kanon? Was ist wertig? Und das hat etwas mit Geschmack zu tun. Hat natürlich auch soziologische Dimensionen, nicht? Also kann man ganz leicht sehen, immer an der Mode. Also dass sich Gruppen bestimmt modisch kleiden, dass sie sich abgrenzen. Und das hat eben auch durchaus auch moralische Dimensionen historisch gesehen. Also in der Aufklärung, der dritte Stand hat sich anders gekleidet. Man ist eben nicht mehr adelig von Herkunft her, sondern man zeigt das in seiner Erscheinung, in dem, wie man auftritt, also in dem Habituellen auch, ne? Wie man sich sozusagen gibt. Und da grenzt man sich dann von anderen sozusagen ab durch den Geschmack, den man hat, durch natürlich einen guten, den man hat, ne? Und die anderen haben einen schlechten. Und so ein bisschen auch konventionell. Ne? Man sagt, so ist ja eine Geschmacksfrage. Ne? Also finde ich dieses Bild jetzt obszön, dann werden da Konventionen zerstört. Ja, ist auch super interessant, finde ich. Also ist das etwas, ein Geschmacksurteil, ihm ist das individuell. Herr Siener findet das vielleicht nicht obszön, ich finde das Bild vielleicht dann obszön. Also sind das dann Konventionen, über die wir streiten oder Sozialisationen, die wir mitgebracht haben, wie wir etwas beurteilen? Also viele Fragen, viele spannende Fragen, die sich an den Geschmack sozusagen knüpfen. Ne?
Und die sich auch an Trends knüpfen. Ne? Also das gibt's ja beim Essen auch ganz, ganz viel. Ist wahrscheinlich auch was, was dann wiederum Lebensmittelchemiker beschäftigt, wenn irgendwie der Trend ist zu, keine Ahnung, mehr Püriertem. Also dieser Smoothie-Trend, der kam ja irgendwann mal auf. Das ist doch dann immer wieder was, da muss man sich dann auch fragen, okay, wie stelle ich das jetzt möglichst anschaulich her, oder?
Ja, das stimmt. Das müssen also immer schmackhafte Produkte sein, ansehnliche Produkte. Die Kosten darf man dabei auch nie aus den Augen verlassen. Und das ist richtig. Also da ist man ständig eigentlich oder unterliegt einer gewissen Dynamik. Ne? Es gab ja auch vor längerer Zeit hatten wir diese BSE-Krise. Ne? Da war auf einmal dann ein großer Bedarf nach Gelatineersatz, ne? Was gar nicht so einfach ist, ne? Weil Gelatine schmilzt also ungefähr so bei der Temperatur im Rachen und setzt dann eben Aromastoffe frei. Das ist gar nicht so leicht durch andere Komponenten nachzubauen oder dann ja Fett- und Zuckerreduktion. Auch das ist überhaupt nicht einfach. Ne? Es gibt da also sehr viele kommerziell verfügbare Zusatzstoffe, ja, die also Fett bzw. Zucker ersetzen sollen. Aber so ganz einfach ist das nicht hinzukriegen, ja, weil die haben schon so ihre Bedeutung. Und da ist schon sehr viel ja, Empirie und auch Know-how erforderlich, ne, um eben Lebensmittel herzustellen, die dann doch ungefähr die sensorischen und texturellen Eigenschaften haben, wie ein Lebensmittel, was eben voll Fett und Zucker gehalten hat.
Bei uns in der Musik wird ja unterschieden, wie ich das eben so angedeutet habe, also Geschmackssache, aber es sind auch Stile. Also es gibt in der Barockmusik den französischen Goût. Das ist dann so batatata, also immer so richtig erhaben und mit doppelter Punktierung und richtig schöne Ouvertüren. Oder den italienischen Gusto, also den italienischen Geschmack, so mehr konzertierend. Und dann die Deutschen haben gesagt, der vermischte Geschmack, das ist dann der deutsche Geschmack, so richtig toll. Wir sind also die Tollsten. Also ist so im 17., 18. Jahrhundert wird das richtig debattiert. Und wenn wir jetzt die Küchen so uns ansehen, dann ist die italienische Küche ja auch ein bisschen anders als die französische und so weiter. Kann ja jetzt nicht nur an den Produkten liegen. Woher kommen da die unterschiedlichen Geschmäcker? Also gibt es nationale Unterschiede dort? Oder wir sagen gar jetzt asiatische Küche, etwas ganz Neues. Warum schmecken die Menschen dort anders? Liegt das nur an den Produkten oder schmecken sie anders?
Na, ich denke, so was einem schmeckt und der Geschmack, das ist beides. Das ist mental und das ist chemisch. Ja? Also mental, das fängt letztendlich schon vor der Geburt an. Ja? Habe ich mal untersucht, siehst du es vielleicht noch besser, Studien gelesen. Dass also wenn die Mutter ja, während der Schwangerschaft zum Beispiel viel Karotten oder Knoblauch zu sich nimmt, dass dann die Kinder auch später, also in der Muttermilch und auch später häufiger eben Karotten oder auch Knoblauch eben mögen. Ne? Das fängt da schon an, als sich das so entwickelt. Ne? Dann auch hat man mal Studien gemacht bei Ratten. Ne? Also Ratten mögen keinen bitteren Kakao. Ja, da hat man mal so eine Kohorte gehabt von Ratten, da hat man einige von individualisiert, die hat man also rausgenommen, separiert. Die hat man dann irgendwie dazu gebracht, Kakao zu essen. Dann hat man die wieder in die Gruppe zurückgesetzt und dann fingen die anderen Ratten auch an, Kakao zu essen. Ja? Ich will jetzt nicht auf den Menschen 1:1 übertragen, aber also das ist auch so ein gewisser Gruppeneffekt. Ne? Oder auch bei Kindern auch, ich glaube, so eine statistische Größe ist, 9-mal muss man denen das irgendwie vorsetzen, bevor sie dann langsam anfangen, das zu akzeptieren, obwohl das eigene Erfahrung weiß, das klappt nicht immer. Und das ist das eine. Dann ist, ja, wo isst man das? Der Raum. Ne? Also das Auge spielt mit. Es gibt ja Untersuchungen, die sagen, ich weiß nicht, ob das immer alles jetzt wissenschaftlich fundiert ist, aber habe ich mal gelesen, dass wenn man vom roten Teller etwas isst, dass man dann weniger isst. Ja? Ich kenne auch einen Professor, der ist Foodphysiker in England, der sagte, die machen auch sehr viel mit. Also man sagt mal, das Auge isst mit, aber das Gehör isst auch mit. Ja? Die haben zum Beispiel festgestellt, wenn man so Kartoffelchips isst, ja, dass einem die, das weiß das deutsche Wort gar nicht so, irgendwie so crunchiger, crispiger sind, ja, wenn man gleichzeitig einen Kopfhörer aufhat und hört so Crunch-Geräusche, ja, das haben die also auch festgestellt. Ne?
Es gibt Leute, die den Sound von Chips kreieren. Also das sind wirklich Menschen, die das beruflich machen, ne? Also.
Nee, und es gibt auch, so ein Gerät haben wir auch, das, also sogenannten Texture Analyzer, da kann man also Texturen mit untersuchen und als Accessoire, das haben wir nicht, aber gibt es auch ein Mikrofon, um das genau zu messen. Ja? Wenn Sie sowas herstellen, so chipsartig, wie hört sich das an, wenn das bricht? Ja? Und da nochmal drauf zurückzukommen, also das ist schon nach meinem Kenntnisstand eben angeboren, aber eben auch ja, abhängig von den Bedingungen und eben auch ja, ein bisschen übernommen vielleicht, ne? Also angelernt, wenn viele in der Gruppe was wissen.
Vielleicht kann ich da noch einen Beitrag dazu leisten, ohne jetzt zu sehr in die Neurophysiologie reingehen zu wollen. Wie hängt eigentlich Geschmack oder überhaupt weitere Sinne mit dem Schmecken zusammen? Und wieso stört uns vielleicht Musik oder der andere mag vielleicht Musik zum Essen. Und zwar müssen wir uns einmal das Schmecken separieren vom Geschmack. Denn Geschmacksbildung ist etwas anderes, was eigentlich mit dem biochemischen Vorgang des Schmeckens erstmal in erster Linie weniger zu tun hat. Schmecken beginnt, also wenn Herr Schmelter etwas produziert, sind dort chemische Substanzen vorhanden und diese chemischen Substanzen werden dann über Geschmacksknospen und über definierte Rezeptoren erkannt. Diese Rezeptoren liegen bei uns auf der Zunge, die liegen im Rachenraum. Also auch das, was wir riechen zum Beispiel und über die Nase zu uns nehmen, wird über Rezeptoren hier verarbeitet. Das führt zu einem biochemischen Signal. Dieses biochemische Signal in der Geschmackszelle führt dann zur Ausschüttung von Neurotransmittern. Das sind Substanzen, die dann wiederum an der Synapse, an einer Nervenzellendigung, eine sogenannte Depolarisation auslösen. Das heißt, diese Nervenzelle wird angeregt, ein elektrisches Signal entsteht und dann wird dieses Signal ins Gehirn, wenn Sie so wollen, transportiert. Und die Verschaltung dieses Signals findet im Thalamus, im Tor zu unserem Bewusstsein statt. Und an dieser Verschaltungsstelle, das ist ein Relais, wenn man sich das so vorstellen muss, da kommen ganz unterschiedliche Sinneseindrücke zusammen. Das heißt, die Transduktion der Signale, zum Beispiel des Schmeckens, ist nicht nur über den siebten Hirnnerv, sondern auch über den neunten und zehnten Hirnnerv. Und wir wissen, dass eben auch gerade hier andere Signale aus dem Hören, aus dem Temperaturempfinden, aus dem Tastempfinden, aus dem Hörempfinden zusammenkommen, verschaltet werden und dann kortikal, also unsere Hirnrinde, projiziert werden. Und das, was wir daraus machen, die Plastizität hinter dieser Signalverarbeitung, das ist wiederum ein Lernprozess, das ist auch ein Erfahrungsprozess. Also die Frage, die sich ja tatsächlich stellt, wieso mögen wir alle gerne süß? Ja? Süß ist immer etwas, was wir in der Natur brauchen als Signal, das kannst du gut essen. Ja? Bitter wollen wir nicht so gerne, das hat etwas mit bakteriellem Verderb zu tun, das hat etwas mit Gefahr zu tun, salzig vielleicht auch, aber süß ist für uns alle klar, das ist etwas, was wir gerne assoziieren. Wieso, und da wird vortrefflich darüber diskutiert, wieso das so sein könnte, also eine der Überlegungen ist, Muttermilch zum Beispiel ist ja sehr reich an Kohlenhydraten, Kohlenhydrate sind Zucker, Zucker schmecken süß. Immer dann, wenn der Säugling zur Brust geführt wird, wird also das Verlangen nach A, Nahrungsaufnahme, aber B, auch nach Ruhe, Geborgenheit letztendlich geprimed. Und das führt dann dazu, dass wir süß als sehr positiv belegen. Wir wollen also immer süß, gerade in Stresssituationen, weil das uns ein Gefühl gibt der Geborgenheit, ja, der Nahrungsaufnahme, da sind wir irgendwie happy damit. Das kann ich verstärken. Also ich kann dann etwas mit Musik zum Beispiel, wenn ich etwas positiv belege, kann ich das Signal, die Plastizität, die Verbindung zwischen den Synapsen im Cortex stärken, indem ich ein zusätzliches Eingangssignal mache. Auch nicht nur gustatorisch, sondern eben auch das, was ich über die Nase hinzubekomme. Wenn das positiv belegt ist, sucht sich der Körper diese Verstärker und dann wollen wir eigentlich immer wieder in diesen Zustand zurück. Und das ist der Grund, wieso wir also von Seiten der Lebensmittelchemie natürlich mit dem Thema Süß ganz viel arbeiten. Wie kann ich diese Sinneseindrücke verstärken? Aber eben auch im Bereich der Musik. Wie kann ich über vielleicht auch anregende Musik diese Signale so verstärken, dass ich nochmal ganz andere Eindrücke mir selber dann verschaffen, die ich als besonders angenehm empfinde.
Herr Siener, Sie haben das toll erklärt, finde ich so. Und im Grunde ist es ja historisch so dass die Menschen das wahrscheinlich natürlich nicht auf diesem Wissensstand präsent hatten, aber dann natürlich doch auch da auf diese Situation reagiert haben. Ne? Es ist ja so, dass es doch eine ganze Menge eben an Tafelmusiken gibt. Ich habe mal so in so eine Liste geguckt, also Banchetto Musicale heißt da so eine Sammlung im 16. Jahrhundert, dann Tanzstücke als musikalische Tafelfreude. Also man hat dann wirklich dazu tatsächlich getanzt. Sogar ganz konkret was zum Naschen habe ich gefunden, ein musikalisches Tafelkonfekt heißt das. Ein gewisser Hofkapellmeister Briegel hat das komponiert. Er schreibt da im Vorwand, das finde ich jetzt ganz toll zu dem, was Sie gesagt haben, eben in der Dramaturgie, dass es eben doch so aufeinander bezogen ist. Ich darf das kleine Zitat mal kurz vorlesen. Es erscheinet aller Orten gebräuchlich zu sein, bei Tafelaufwartungen mit geistlichen und anderen musikalischen Stücken den Anfang zu machen, bis die heißhungrigen Mägen gefüllet. Hernach aber bei Aufsetzung des Konfekts, wenn die Geister durch edlen Rebensaft sehr ermuntert, diese dann mit lustigen Musikstücken zu beschließen. Also er hat das in der Dramaturgie ganz zu diesem Menü sozusagen so entworfen. Und dann muss man eigentlich sagen, musikhistorisch super interessant, wenn man den Prozess so weiter verfolgt. Die Musik emanzipiert sich immer mehr, also von diesen Tafelfreuden. Sie wird autonomer, sie wird selbstständiger. Es gibt eine Tafelmusik von Telemann, ist auch so ein Drei-Sterne-Komponist, möchte ich mal sagen. Ganz toller Komponist, hat ganz tolle Tafelmusik komponiert, aber die ist eigentlich nicht wirklich mehr jetzt zu Messergeklapper und irgendwelchen Wildschweinbraten, die da auf großen Platten reingefahren werden oder so erklungen, sondern die ist eigentlich dann doch autonome Musik für sich so hochrangig, dass man dazu jetzt nicht mehr also ein großes Bankett gefeiert hat. Ne? Das emanzipiert sich immer mehr.
Super interessant. Ich habe jetzt sofort wieder dieses Bild im Kopf, welche Berufskrankheiten sofort sich abspielen und welche Dinge jemand dann denkt beim Essen. Sie denken dann wahrscheinlich echt auch drüber nach, so passt die Musik gerade oder nicht. Ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie im Takt gekaut haben dann zum Beispiel?
Nee, das nicht.
Dann lieber gar nicht hinhören, genau. Dann lieber bitten, dass es aufhört. Ich habe bei Ihnen, Herr Professor Sina, gerade gedacht, ob Ihnen dieses alles dann auch immer so bewusst ist, wenn Ihnen zum Beispiel mal etwas nicht schmeckt. So was läuft da gerade ab? Was ist vielleicht auch gerade um mich herum? Was passiert gerade mit mir, warum mir etwas nicht schmeckt? Haben Sie da dann schon mal drüber nachgedacht?
Ja, das Schöne ist ja mit dem Thalamus und mit dem Todes zum Bewusstsein, dass das, was uns nicht schmeckt, letztendlich schon vor dieser Bewusstseinsebene abgebogen wird. Also wir haben durchaus Quervernetzung. Das ist ein Schutzmechanismus, dass wir einfach Dinge dann im Unterbewusstsein nicht essen. Also wir sofort bei Bittergeschmack das Gefühl haben, das müssen wir irgendwie loswerden, aber uns damit jetzt großartig zu beschäftigen, das eigentlich nicht. Immer dann, wenn das Essen ordentlich teuer geworden oder teuer war im Restaurant und es hat nicht geschmeckt, dann mache ich mir allerdings schon Gedanken, woran könnte es denn liegen. Aber das hat dann vielleicht auch nicht immer etwas mit dem Essen zu tun, sondern tatsächlich mit den Sinneseindrücken, die auch dann von links und rechts kommen. Deshalb ist es so wichtig, das als einen auch wirklich holistischen Akt zu bezeichnen oder zu interpretieren. Es muss eben alles stimmen. Wieso ist im Restaurant dann besonders das Essen schmackhaft? Und da gibt es ja auch Untersuchung, wenn das Ambiente stimmt, ja, wenn der Ausblick stimmt, wenn die Herrichtung des Tellers gut ist, wenn der Service freundlich und entspannt ist. Das sind also alles Dinge, die hier mit einzählen und die wir neurophysiologisch durchaus erklären können, wieso das dann auch zu einer guten Mahlzeit beiträgt.
Herr Schmelter hat ja vorhin gesagt, so 7, 8, 9 Mal, hätte ich das bei meinen Kindern gewusst, dann hätte ich da vielleicht noch ein bisschen anders sie an ein paar Dinge so rangeführt, sondern vielleicht zu früh eingeknickt, dass sie Sachen nicht probiert haben. Ne? Kann man das denn erklären? Also jetzt aus der Gehirnforschung, so wie das jetzt sein kann, dass man plötzlich dann doch Fisch mag, eigentlich ein Leben lang so, oder bestimmte neue modische Entwicklungen, ja so gerade auch in der Hochkultur der Küche, wo man sagt, bestimmte Geschmacksrichtungen, weil sie jetzt immer so ein bisschen gegen das Bitter so, es gibt ja auch ganz tolle bittere Geschmäcker, finde ich so, kann man das auch lernen? Ja.
Und eine Ergänzungsfrage dazu, bevor Sie antworten, die passt aber genau dazu. Mein Freundeskreis teilt sich auf in Leute, die Koriander lieben und Leute, die Koriander hassen. Und die Koriander hassen, beteuern jedes Mal wieder, das sei genetisch so, die könnten dieses Koriander gar nicht mögen. Ist das auch so? Also kann man es erlernen oder gibt es Geschmäcker, die man nicht mögen kann?
Zweiteres kann ich nicht beweisen. Zu ersterem möchte ich erwidern, dass natürlich, also in dem Moment, wenn die Hirnrinde erreicht ist, unser Kortex, wir auch Lernprozessen unterliegen. Wir haben die Möglichkeit der Beeinflussung. Das ist das Fantastische, was uns ja auch zu Individuen, zu Menschen macht, dass wir mit dem Über-Ich oder wie auch immer wir etwas nennen wollen, durchaus etwas bewerten können und es dann versuchen können zu erlernen. Und über Gewohnheitseffekte letztendlich dann die Plastizität zwischen Synapsen, zwischen Sinneseindrücken letztendlich dann zu stärken oder dann auch zu schwächen. Also das ist ja ein Grundprinzip auch von verschiedensten Therapien, von Verhaltenstherapien, die es durchaus ja auch im Essensbereich gibt, denn gerade das zum Beispiel Bitter viel in sekundären Pflanzeninhaltsstoffen oder Pflanzenstoffen enthalten ist, das ist bekannt. Die wollen wir ja eigentlich in der moderneren Ernährungsmedizin durchaus haben. Das heißt, das sind Substanzen, die dann häufig mit gesundheitlichen Benefits assoziiert sind. Genauso wie das Thema Ballaststoffe. Ja, auch hier sind das Zuckermoleküle, die nicht süß schmecken müssen und im Idealfall oder im Normalfall eben auch nicht süß schmecken, weil sie so komplex sind, dass wir sie gar nicht verdauen, sondern nur mit Hilfe unserer Darmbakterien. Das heißt, das ist etwas, was wir letztendlich durchaus auch für sinnvoll erachten würden, ein gewisses Gespür für Bitterstoffe zu entwickeln und das auch zu tolerieren. Wir müssen uns immer nur überlegen von den Quantitäten, von welchen Mengenverhältnissen gehen wir aus. Also wenn wir jetzt von dem Süßungsgrad der Muttermilch ausgehen, dann ist es ein ganz, ganz, ganz dezenter Süßungsgrad, der aber trotzdem uns einen Süßungseindruck in unserer eigenen Phylogenie vermittelt. Wenn wir jetzt aber mal in die Lebensmittelindustrie hineinschauen und sagen, wie haben wir uns denn optimiert? Wo fangen wir denn und wann fangen wir an mit Süß überhaupt an im Frühkindesalter? Mit Tees, die gesüßt sind, mit allen möglichen Dingen wird einfach Zucker hinzugegeben, werden auch Zuckeraustauschstoffe, auch wenn sie kalorisch nicht manifest sind, das Süßempfinden, und da gibt es verschiedenste Substanzen, die genommen werden, wird eben anerzogen, wenn man so möchte. Und das ist ein wichtiger Punkt, auch gerade wenn wir an das Thema Adipositas-Pandemie denken. Wir täten gut daran, uns, das ist meine Meinung zumindest, etwas an diese natürliche Süßung zu orientieren, die weit weniger ist als das, was wir aktuell in unseren Speisen eigentlich haben. Und wenn man mal ehrlich ist, die Optimierung, die Qualitätskontrolle, was Lebensmittelprodukte angeht, ist nicht der gesundheitliche Benefit und ist auch nicht die Toleranz, sondern hier ist vor allem das dominierende Element der Geschmack. Und je süßer, desto besser. Auch das wissen wir aus Untersuchungen. Das heißt, die Lebensmittelindustrie hat jahrelang etwas gemacht, was der Kunde wollte. Süßer, süßer, süßer. Und jetzt sind wir in einer Situation, dass wir uns an etwas gewöhnt haben, wo wir sagen, da haben wir auch einen gesundheitlichen Nachteil. Das jetzt zurückzuführen, ja, das ist dann die hohe Schule. Und das fängt eben ganz, ganz früh im Frühkindesalter tatsächlich an, darauf zu achten, weniger Süßung, ja, und eher auf subtilere, granuläre Unterschiede vielleicht zu achten.
Aber spielt doch sicher auch eine Rolle, jetzt, wenn wir auf die Gesamtsituation schauen, dass Nahrungsmittel ja unterschiedlich auch klimaneutral sind. Ne? So jetzt so in der Debatte, man hört das einfach ja so, ne, wie schlecht Fleisch sein soll, ne, wie viel CO2 sozusagen dort reingeht, wenn wir jetzt hier so ein wunderbares, schönes Steak essen. Also in Relle, hat das für Sie auch Konsequenzen jetzt in dem Überlegen, was ist eigentlich gesund, nicht nur jetzt für den Einzelnen, sondern sozusagen gesellschaftspolitisch? Ich frage das so, ist das ein Argument oder spielt das weniger eine Rolle?
Naja, als Privatperson kann ich das bewerten, aus wissenschaftlicher Sicht nicht, weil wir da eben keine entsprechende Expertise haben. Aber natürlich, also wenn man sich überlegt, dass der CO2-Abdruck 35%, das ist zumindest die Zahl, die ich gehört habe, durch die Landwirtschaft produziert wird, kann man schon sagen, wenn wir an der Art und Weise, wie wir auch produzieren, nichts ändern, ob es nun Viehhaltung ist, aber eben auch, wie wir dann entsprechende Getreideprodukte dann verwenden, dass wir Klimaneutralität da nicht erzeugen werden. Ja, das heißt, selbst wenn wir alle elektrifiziert durch die Gegend dann fahren werden, das Thema Agrarwende ist etwas, was gerade auch ja sehr, sehr umfassend diskutiert wird. Das ist das eine. Zum anderen gibt es ja Ansätze, dies auch zu tun, also zu sagen Fleischersatzprodukte, da gibt es ja tolle Ansätze. die viele Pros haben, auch viele Cons haben. Das muss man natürlich auch sagen. Da ist so mein Thema, wir können natürlich ganz viel über Hülsenfrüchte nachdenken, über alternative Proteine. Der Konsument muss aber mitgenommen werden, es muss schmackhaft sein und vor allem, ich sehe hier ein Problem bei der Tolerabilität, also alternative Proteine, wenn ich jetzt mal an Soja denke, das ist durchaus ein beträchtlicher Anteil meiner Patientinnen und Patienten, die kommen, die einfach kein Soja vertragen, im Sinne entweder einer Intoleranz oder auch im Sinne einer atypischen Nahrungsmittelallergie. Also das sind durchaus Dinge, die wir mit von vornherein betrachten müssen, das heißt, das, was wir für gut erachten, was jetzt CO2-Neutralität, was Klimafreundlichkeit angeht, was auch Nachhaltigkeit angeht. Das muss immer im Kontext mit dem Konsumenten gesehen werden. Und auch das ist eine Diskussion, die genauso wie der gesundheitliche Benefit erst langsam startet. Ja, und da ist so unser Plädoyer wirklich von vornherein ist mit zu beachten, von vornherein eine ernährungsmedizinisch induzierte oder begleitete Produktentwicklung zu machen. Und das gilt eben auch genauso für diese Agrarprodukte.
Ja. Das sind ja aber die Wissenschaftler, finde ich, ganz wichtig, weil es geht ja im Grunde auch immer so ein bisschen drum, was sind jetzt so Fake News, was ist so, braucht man Fleisch oder nicht, ist ja so eine Debatte, ist einfach gesund, ne, und ohne Fleisch, ne, also wer sich vegetarisch oder gar vegan ernährt, ne, also so in der populären Debatte oft so, ist ja gar nicht gesund, ne. Und das würde mich interessieren, wie es wirklich ist.
Ja, die Wirklichkeit ist natürlich in der Wissenschaft immer etwas, was relativ zu betrachten ist. Es ist so, dass wir zumindest ja, eine objektive Betrachtung vornehmen, was gibt es an Daten. Und die Daten zeigen, dass Fleischprodukt ein hervorragender Proteinlieferant ist. Das heißt, die Proteinqualität, die wir in einem tierischen Produkt haben, die ist also deutlich besser als das, was wir in pflanzlichen Produkten sehen. Ob das notwendig ist für den Einzelnen, das sei erstmal dahingestellt. Auch das ist sehr, sehr individuell. Davon abgesehen gibt es eben aber Daten, was ermöglicht gesundes Altern, wo habe ich deutlich weniger kardiovaskuläre Risiken. Das ist ja das, was uns am Ende von einem gesunden Altern abhält. Das sind eben genau die Dinge, dass eine pflanzenbasierte Ernährung durchaus Vorteile hat. Ich denke, die Wahrheit liegt wie so häufig in der Mitte, zu sagen, nicht jeden Tag Fleischprodukte, nicht über die Maßen, 2-3 Mal die Woche gibt es, glaube ich, nichts einzuwenden, wenn das dann irgendwie auch so produziert worden ist, dass es nicht aus einer Massentierhaltung kommt. Gut aufgearbeitet, wenig prozessiert, also keine Pökelsalze etc., also alles, was Wurstwaren angeht, da gibt es auch von der WHO deutliche Worte zu sagen, das hat möglicherweise im Bereich auch Krebsentstehung einen Effekt. Also gut produziert, gut auch verarbeitet, keine höhergradige Verarbeitung, wenig in geringen Mengen, spricht nichts dagegen, ohne Fleisch allerdings geht's auch, ja. Das ist dann letztendlich dann eine individuelle Frage.
Und schöner Riesling oder ein toller Rotwein dazu.
Absolut.
Sie haben jetzt gerade am Anfang in Ihrem letzten Beitrag einen relativ großen schwarzen Peter an die Lebensmittelindustrie gespielt, indem Sie gesagt haben, jetzt da wurde immer alles süßer und so weiter. Das tut ja gar nicht so gut. Jetzt haben Sie gerade die Chancen aufgezeigt, die da auch drin liegen. Nämlich, wenn man zum Beispiel bestimmte Sachen vermeiden möchte, kann man wiederum die Lebensmittelindustrie und damit ja auch die Chemie mitnehmen und sagen, was kann man denn stattdessen kreieren und dann wieder herstellen, um dann auch die Leute mitzunehmen. Das ist auch sowas, was ein großes Forschungsfeld wahrscheinlich ausmacht, oder?
Ja, absolut. Da wird sehr viel dran geforscht. Ne? Einmal aus der Perspektive der Nachhaltigkeit, ja, also dass man eben Proteinquelle aus regionalen Quellen einsetzt, zum Beispiel Erbsenproteine verstärkt, Lupine. Es gab schon mal, ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber Lupineneis, das war auch im Supermarkt erhältlich. Ne?
Noch nie gesehen.
Auf der Basis, ne? Also sowas, da wird sehr viel dran geforscht. Auch ganz andere Proteinquellen, ist vielleicht eine gewisse Hürde bei, und zwar sind das Insekten. Ja? Insektenproteine, die sind also aus technofunktioneller Sicht durchaus interessant. Auch ernährungsphysiologisch, soweit ich weiß, also von Aminosäurezusammensetzung her, durchaus interessanter ist wahrscheinlich mehr. Ich habe das auch mal im Rahmen eines Seminars gemacht bei uns an der Hochschule und dann kamen also Studierende, die haben dann auch wirklich Insektenprodukte da mitgebracht. Also dann konnte ich mir auch keine Blöße geben, da musste ich das auch mit verkosten. Es kostet schon ein bisschen Überwindung, war aber im Nachhinein gar nicht so schlecht, das muss ich zugeben.
Wer hat alles an diesem Tisch schon mal Insekten gegessen?
Also ich.
Ich auch. Ah, wir sind drei, die es schon mal ausprobiert haben. Ich muss auch sagen, das war so ein typischer Moment, wo das Auge mit ist. Ne? Mhm. Also wenn man sich so ein ganzes Insekt irgendwie mit Beinen
geistigen Auge vorstellt,
genau,
ne?
Und dann Flügel schwer, irgendwie ne? sieht, dann beißt man nicht so gerne rein.
Ja, ja. Ja. Nee, aber da wird sehr viel dran geforscht und eben auch, was Herr Sina schon andeutete, an Fleischersatz, ne? So auf Extrusionsbasis, dann eben wieder Pflanzenproteine einzusetzen, um Fleischalternativen zu entwickeln. Nee, das ist auch im deutschen Forschungsbereich wird da sehr viel, das ist also ein richtiges Kernthema geworden, wird da sehr viel dran geforscht, auf jeden Fall.
Super. Dann bleibt uns oder bleibt mir an dieser Stelle das Schlusswort zu sprechen. Das kann natürlich nichts anderes sein, als dass wir gelernt haben, dass eigentlich alles Geschmackssache ist und bleibt. Da führt kein Weg dran vorbei. Und deswegen bedanke ich mich bei Ihnen dreien für Ihre Zeit heute. Ich hoffe, Ihnen zu Hause hat es Spaß gemacht zuzuhören. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Atmosphäre und würde sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.